Ja, guten Morgen von mir. Vor ziemlich genau 13 Jahren habe ich in der Arbeit mal einen Praktikanten bekommen. Es war ein Informatikstudent, Wirtschaftsinformatik hat er studiert, Ben hieß er. Und ja, Studenten haben wir bei uns in der Abteilung eigentlich immer ganz gern genommen, die haben wir gut gebrauchen können. Sie haben irgendeine Arbeit erledigt, Aufgabe bearbeitet, programmierten herum und testeten auch Sachen, die vielleicht neu waren, wofür man selber keine Zeit gehabt hat. Und am Ende, weil sie in der Schule waren, haben sie das auch noch zusammenschreiben müssen und einen Bericht für die Uni oder FH. Und ja, meistens konnten wir das Ganze ganz gut nutzen. Aber den Ben, den habe ich bekommen, weil sie sonst keine so rechte Zusammenarbeit mit einem vorstellen hat können. Mein Chef wusste aber von mir, dass mir nicht leicht was zu blöd wird, und hat mich gefragt, ob ich denn sein erstes Praxissemester betreuen möchte. Die Zusammenarbeit lief dann insgesamt eigentlich sehr gut. Er hat sich schnell eingearbeitet und er konnte gut programmieren. Sein Arbeitsplatz, da war ich fast ein bisschen neidisch, der war super ordentlich und ganz sparsam eingerichtet. Er hat nur ein kleines Notebook benutzt, kein Byte am Bildschirm und auch keine Maus. Er notierte alles ganz diszipliniert in seinem Rechner mit, hat deswegen keine Blöcke oder fliegende Zettel oder sonst irgendwas auf dem Schreibtisch gehabt. Ihm hätte auch ein ganz kleiner Schreibtisch gelangt. Also dieses Pult da, das war wahrscheinlich schon zu viel gewesen. Natürlich hat er einen vollen Schreibtisch gehabt. Wenn ich auf einen Fehler oder Problem angesprochen habe, in irgendeinem Programm, dann hat er meistens gesagt, okay, ich schaue mir das an. Und gerade der Satz, der war für mich anfangs irgendwie ein bisschen schwierig. Ich schaue mir das mal an. Das hat nicht zum Ben gepasst. Der Ben war nämlich blind. Er war blind geboren. Und um genau so einen blind geborenen Menschen geht es heute in unserem Bibeltext. In Johannes in Kapitel 9. Ich möchte zu Beginn noch beten, ihr könnt sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du zu uns sprichst, dass dein Wort, in dem wir jetzt dann erlesen werden, dass das nicht leer zurückkommt. Ich möchte bitten, Herr, dass du uns schenkst, dass wir offene Ohren und Herzen haben, auch ich selber, ich predige auch mir selber, der du, ja, was bis mir da in der Vorbereitung immer geht. Ich möchte bitten, dass du uns jetzt einfach gemeinsam segnest. Amen. Wer keine Bibel dabei hat oder passende App zur Hand hat, der kann sich gern hinten eine Bibel holen. Ich werde diesmal nicht den ganzen Text anfangs lesen, sondern immer abschnittsweise. Aber es ist einiges und es ist sicher gut, wenn ihr mitlesen könnt oder immer in den Text schauen könnt. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, die letzten Verse in Johannes 8 sprachen davon, dass Jesus als der einzige Gott, der ich bin, im Tempel zu erkennen gab. Und die Juden, die wollten ihn daraufhin steinigen, er verbarg sich aber und ging mitten durch sie hindurch aus dem Tempel hinaus. Und da geht es jetzt weiter. Ich lese im Johannesevangelium aus der Übersetzung Schlachter 2000. Wir werden das ganze Kapitel 9 lesen, aber nicht über alle Verse reden. Ich beginne mit den Versen 1 bis 5. Und als er vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Von den Jüngern liest man im heutigen Text kaum was. Nur hier treten sie kurz in Erscheinung. Sie stellen sich die Frage, ob Leid die Folge von der Sünde des Blindgeborenen ist oder von den Eltern. Sie stellen jetzt nicht die Frage, ob hier Sünde im Spiel ist, sondern wer gesündigt hat. Dass das Leid eine Folge von Sünde ist oder eine Strafe für Sünde war, das stand bei ihnen fest. Wir werden später nochmal sehen, dass das damals gängige Meinung war. Leid existiert nicht einfach so, sondern ist eine Folge von Sünde. Die Jünger bekommen von Jesus aber eine überraschende Antwort. Nochmal Vers 3. Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern an ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Das kann jetzt auch gleich für uns eine erste kleine Anwendung sein. Wenn wir manchmal nicht verstehen, wozu oder warum irgendwas nicht so läuft, wie wir das wollen, oder warum was Schlimmes passiert ist, und wir uns das dann fragen, warum nur hier, wozu soll das gut sein? Es gibt natürlich mehrere mögliche Antworten, aber hier steht eben eine, die wir vielleicht nicht so erkennen, aber die wir in diesen Fällen auch in Betracht ziehen sollen. Gottes Werke sollen dadurch offenbar werden. Und wenn es nur in Anführungszeichen, wenn es also nur so ist wie bei Hiob, dass Gott mit deinem Leben und Leiden jemand anderem zeigt, dass du trotz allem an ihm festhältst. Und hier war also der Grund auch für die angeborene Blindheit des Mannes, dass Gottes Herrlichkeit an ihm offenbar wird. Wie Jesus diesen Mann jetzt heilte, das lesen wir in den nächsten beiden Versen. Als er dies gesagt hatte, spie er auf die Erde und machte einen Brei mit dem Speichel und strich den Brei auf die Augen des Blinden und sprach zu ihm: Geh hin, wasche dich im Teich Siloa, das heißt übersetzt der Gesandte. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Stell dir vor, du sitzt blind am Wegrand auf dem Tempelberg und hoffst, dass dir am Bettler jemand was gibt. Und dann kommen ein paar Leute, diskutieren jetzt darum, ob du oder deine Eltern an deiner Blindheit schuld sind. Und dann hörst du, dass auf den Boden gespuckt wird. Und gleich drauf wird eine breiige Masse auf deine Augen geschmiert. Und dann sagt man dir, dass du dich in einem bestimmten Teich waschen sollst. Dieser Teich, der ist auch noch im letzten Eck von der Stadt, ganz unten, am tiefsten Punkt. Mich wundert echt, dass der das einfach so gemacht hat. Ich wäre an seiner Stelle vermutlich kritisch gewesen. Hätte gedacht, die wollen mir auf den Arm nehmen oder machen sie einen Spaß mit mir. Ja, gut, dass der Blinde schlauer war als ich. Und er ist da hingegangen. Mein damaliger Student, der Ben, der hat sich in unserem Bürogebäude ziemlich gut zurechtfinden können. Da gab es Wände und Türen, wo er sich orientieren konnte. Er hat es jetzt nicht abgetastet, so wie wir das machen würden. Er ist in einem Gang ziemlich sicher dahingegangen. Hat nicht einmal seinen Blindenstock benutzt. Wie er das genau gemacht hat, hat er mir später dann mal erklärt. Und im Bürogebäude war es gut. Wenn man mit ihm im Freien unterwegs war, also zusammen, dann hat er sich einfach beim Arm eingekackelt. Und ja, hat auf seine Begleiter vertraut. Er hat aber auch dann mit seinem Blindenstock ein Lordsrecht geben können. Er ist zum Beispiel zum Bus gegangen, jeden Feierabend, mit dem er dann heimgefahren ist. Und das waren bei uns im Werk gut 500 Meter durchs Werksgelände. Da waren ein paar Ecken und auch Kreuzungen dabei, wo er halt abbiegen musste, aber auch Straßen, die er überqueren musste. Das war schon spannend und ich habe einfach auch bei so einem Spaziergang, sage ich jetzt mal, gefragt, wie das funktioniert. Man, das meiste konnte er mit seinem Stock ertasten, aber er hat jetzt zum Beispiel selten mitgezählt, wie viele Schritte er schon gegangen ist oder so. Also hat sich mit seinem Stock am Fußweg gehalten oder am Straßenrand, hat er da geschaut, wo das Gras ist und so. Das ging ganz gut. Aber orientiert hat er sich hauptsächlich über sein Gehör. Gebäude, so hat er mir erklärt, reflektieren den Schall unterschiedlich. Und als er mir das gesagt hat, hat er gesagt, ja, da rechts ist jetzt irgendein Gebäude, das hat so ein überstehendes Dach. Es war unsere Werksfeuerwehr, es hat gestimmt und ich war war erstaunt. Und nach der Feuerwehr ist dann eine Kreuzung gekommen. Und bei Kreuzungen, wo er über die Straße drüber müssen hat, je nachdem wie viel los war, hat er besonders aufpassen müssen. Er hat über das Gehör die Fahrzeuge erfasst, die dahergekommen sind oder weggefahren sind. Und irgendwie hat er dann noch mitzählt, ich habe es nicht ganz kapiert, und dann ist er losgegangen. Und für mich war das unvorstellbar, wie das gehen sollte. Ja, und wenn ich unterwegs eingeholt habe, weil ich auch damals noch mit dem Bus gefahren bin, ich habe ihm immer angeboten, dass er sich einhaken kann. Und dann sind wir miteinander gegangen, da habe ich mich gleich viel sicherer gefühlt, also sicherer für ihn. Und jetzt zum Teich Siloa. Da galt vom Tempelberg aus etwa 700 Meter Wegstrecke und ca. 100 Höhenmeter zu überwinden. Wie gut der Blinde da damals zurechtgekommen ist, ob er auch Sozialarbeiter gehabt hat, die ihm gelernt haben, wie er zurechtkommt, ich fürchte fast nicht, er wird das alles selber lernen müssen. Oder ob er jemanden gehabt hat, der ihn begleitet hat, das weiß ich natürlich nicht. Aber egal wie beschwerlich oder wie einfach das war, Jesus hat von den Blinden da einen Glaubensschritt gefordert. Und den hat er getan. Und dann, das glaube ich, können wir uns jetzt wirklich nicht vorstellen, was das für ihn für ein Erlebnis gewesen sein muss, wenn er da plötzlich sehen konnte. Ich glaube nicht, dass wir das ansatzweise nachvollziehen können. Und auch sein Umfeld konnte es nicht recht fassen, konnten es auch nicht recht glauben. Ich lese weiter im Text die Verse 8 bis 16. Die Nachbarn nun und die ihn zuvor als Blinden gesehen hatten, sprachen, ist das nicht der, welcher da saß und bettelte? Etliche sagten, er ist's, andere aber, er sieht ihm ähnlich. Er selbst sagte, ich bin's. Da sprachen sie zu ihm, wie sind deine Augen geöffnet worden? Er antwortete und sprach, ein Mensch, der Jesus heißt, machte einen Brei und bestrich meine Augen und sprach zu mir, geh hin zum Teich Siloa und wasch dich. Als ich aber hinging und mich wusch, wurde ich sehend. Da sprachen sie zu ihm, wo ist er? Er antwortete, ich weiß es nicht. Da führten sie ihn, der einst blind gewesen war, zu den Pharisäern. Es war aber Sabbat, als Jesus den Teig machte und ihm die Augen öffnete. Nun fragten ihn auch die Pharisäer wieder, wie er sehend geworden war. Und er sprach zu ihnen, einen Brei hat er auf meine Augen gelegt und ich wusch mich und bin nun sehend. Da sprachen etliche von den Pharisäern, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Andere sprachen, wie kann ein sündiger Mensch solche Zeichen tun? Und es entstand eine Spaltung unter ihnen. Wer jetzt mit den Nachbarn in Vers 8 gemeint ist, wissen wir nicht. Vielleicht andere Bettler oder Händler, die dort ihre Ware anboten. Für sie war das Wunder aber so unglaublich, dass sie sich gar nicht darauf einigen konnten, ob es jetzt überhaupt derselbe Mann ist, den sie doch das ganze Leben lang nur als blinden Bettler kannten. Sie bringen ihn schließlich zu den Pharisäern und die tun sie mit einer Beurteilung richtig schwer. Einerseits hören sie, dass Jesus in ihren Augen den Sabbat brach, indem er etwas arbeitete, nämlich den Brei zubereitete und auf die Augen des Blinden schmierte. Wahrscheinlich sahen sie bereits in der Tat der Heilung eine Arbeit, die am Sabbat in ihren Augen verboten war. Ich denke an den Mann mit der verkrüppelten Hand in der Synagoge. Ja, Jesus und sein Verhältnis zum Sabbat war für die Pharisäer immer ein Aufreger. Andererseits sahen sie auch das offensichtliche, großartige Wunder, das Jesus vollbrachte. Ein stadtbekannter Blinder, blind geboren, konnte zum ersten Mal in seinem Leben sehen. Ein Blindgeborener wurde geheilt. Der damaligen Lehre der Pharisäer zufolge war das ein Werk, das angeblich nur der Messias vollbringen konnte. Die Frage, ob Jesus der erwartete Messias war, beschäftigte damals viele Leute, nicht nur die Pharisäer. Wir erinnern uns an Johannes den Täufer, als der im Gefängnis saß und um sein Leben gefürchtet hat, schickte er seine Jünger zu Jesus mit der Frage, ob er wirklich der Messias sei. Sie trafen Jesus an, als er gerade viele Menschen geheilt hat. Wir können das nachlesen zum Beispiel in Matthäus 11. Und er sagte ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was er hört und sieht. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt. Jesus verwies also auf seine Werke. Und Teile davon werden zum Beispiel in Jesaja 35 als Werke des kommenden, rettenden Gottes Israels beschrieben. Johannes der Täufer wurde also mit dem Hinweis auf die Werke Jesu im Gefängnis getröstet. Er bekam dadurch ganz neu die Sicherheit, dass Jesus der Messias ist. Und die Pharisäer, naja, die hätten das eigentlich auch erkennen müssen. Aber das wollten sie offensichtlich gar nicht. Sie waren voreingenommen. Ihre Vorstellung davon, wie der Messias sein musste, die passte nicht zu Jesus. Er passte einfach nicht in ihr Schema. Jesus passte ihnen nicht. Wir sehen an den Pharisäern eine Gruppe von Menschen, deren unbeweglicher Unglaube ihnen voll im Wege stand. Wenn ein Mensch nicht glauben will, kennen wir wahrscheinlich jeder welche, dann wird er immer einen Grund finden, mit dem er seinen Unglauben rechtfertigen kann. Wenn sich so ein Mensch in Bezug auf Jesus als Gott positionieren soll, werde sie ablehnend abwenden. Sein Statement dazu wäre, das kann nicht sein. Und dann, weil zum Beispiel Jesus ein Sünder ist oder weil, naja, egal, könnt ihr einsetzen, was wollt. In beiden Texten werden wir das noch sehen. Ich lese die Verse 17 bis 23. Sie, die Pharisäer, sprachen wiederum zu den Blinden. Was sagst du von ihm, weil er dir die Augen geöffnet hat? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Nun glaubten die Juden nicht von ihm, dass er blind gewesen und sehend geworden war, bis sie die Eltern des Sehendgewordenen gerufen hätten. Und sie fragten sie und sprachen, ist das euer Sohn, von dem ihr sagt, dass er blind geboren ist? Wieso ist er denn jetzt sehend? Seine Eltern antworteten ihnen und sprachen, wir wissen, dass dieser unser Sohn ist und dass er blind geboren ist. Wieso er aber jetzt sieht, das wissen wir nicht. Und wer ihm die Augen geöffnet hat, wissen wir auch nicht. Er ist alt genug, fragt ihn selbst. Er soll selbst für sich reden. Das sagten seine Eltern deshalb, weil sie die Juden fürchteten. Denn die Juden waren schon übereingekommen, dass, wenn einer ihn als den Christus anerkennen würde, dieser aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Darum sprachen seine Eltern, er ist alt genug. Fragt ihn selbst. Die Pharisäer versuchten also an dem Problem anders vorbeizukommen, indem sie jetzt das Wunder selbst in Frage stellten. Sie glaubten mal eben nimmer, dass der Mann vorher blind war. Und der Ansatz ist ja jetzt grundsätzlich nicht verkehrt, also der Ansatz, etwas zu überprüfen. Alles gründlich zu prüfen ist immer gut und wir sind ja von der Bibel dazu auch aufgefordert. Das steht übrigens heute sogar auf unserer Titelseite vom Gemeindeblattl. Und so riefen die Pharisäer, also die Eltern des Blindgeborenen, her. Diese Eltern machten aber recht traurige Figuren. Sie waren vermutlich damit, dass sie ihr blindes Kind bekamen, seit Jahrzehnten geplagt und gedemütigt. Ich kann mir vorstellen, dass ihre Freunde und die Familie immer wieder die Frage beschäftigt hat, für welche Sünde sie mit einem behinderten Kind bestraft worden sind. Sie waren wahrscheinlich eher missachtet und gesellschaftlich nicht angesehen. Und jetzt kam noch dieser Stress daher. Eine Befragung, bei der die falsche Antwort einen Ausschluss aus der Synagoge bedeutet hat. Ein gesellschaftliches Aus. Und dieser Ausschluss, der stand bei den Juden schon fest, wenn jemand Jesus als den Messias anerkennen würde. Und aus dieser Angst heraus, ja, haben sie die Eltern versteckt. Das ist echt schade. Sie hatten die die große Chance, aus allererster Hand über einen eigenen Sohn Jesus kennenzulernen. Ein Riesenwunder ist in ihrer Familie geschehen und sie hätten sie mit dem Sohn freien müssen. Und wenn es nur ist, weil er sie ab jetzt um ihre Altersversorgung kümmern kann. Aber na, sie haben einfach Angst gehabt. Sie sprühen die Unwissenden in Vers 21 und schicken die Pharisäer wieder zurück zu ihrem Sohn. In den Eltern sehen wir eine zweite Position, die Menschen gegenüber dem Herrn Jesus einnehmen. Aus Angst vor Konsequenzen in der Gesellschaft oder einfach nur aus Bequemlichkeit und sie mit der Sache lieber nichts zu tun haben. Sie prüfen nichts und lassen unbequeme Fragen gar nicht an sich heran. Ein Statement von ihnen würde lauten, mit mir hat es nichts zu tun. Die Pharisäer, die konnten mit der Antwort natürlich nicht viel anfangen. Und so riefen sie tatsächlich wieder den Blindgeborenen oder den Sehendgewordenen zu sich. Vers 24. Da riefen sie zum zweiten Mal den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Sie wollten von dem Mann unbedingt ein Eingeständnis, dass Jesus ein Sünder war. Schließlich hat Jesus gegen ihre Traditionen verstoßen und er gefährdete ein Stück weit den Einfluss der Pharisäer. Bei ihnen herrschte inzwischen ausreichende Einigkeit darüber, dass Jesus ein Sünder war, sodass sie jedes andere Zeugnis ablehnten. Sie wollten das Wunder nicht anerkennen und hofften von dem Geheilten eine passende Antwort zu bekommen. Und was bekommen sie? In Vers 25, da antwortete jener und sprach, ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Also allen Drohungen zum Trotz hält dann seine Erfahrung fest. Natürlich, er weiß, er war vorher blind und jetzt ist er sehend. Nun, in den folgenden Versen eskaliert jetzt die Befragung des Mannes. Ich lese von Vers 26 bis 34. Sie sprachen aber wiederum zu ihm, was hat er mit dir gemacht? Wie hat er dir die Augen geöffnet? Er antwortete ihnen, ich habe es euch schon gesagt und ihr habt nicht darauf gehört. Warum wollt ihr es noch einmal hören? Wollt auch ihr seine Jünger werden? Sie beschimpften ihn nun und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, von diesem aber wissen wir nicht, woher er ist. Da antwortete der Mensch und sprach zu ihnen, das ist doch verwunderlich, dass ihr nicht wisst, woher er ist, und er hat doch meine Augen geöffnet. Wir wissen aber, dass Gott nicht auf Sünder hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und seinen Willen tut, den hört er. Von Ewigkeit her hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen geöffnet hat. Wenn dieser nicht von Gott wäre, so könnte er nichts tun. Sie antworteten und sprachen zu ihm, du bist ganz in Sünden geboren und willst uns lehren? Und sie stießen ihn hinaus. Sodass sie ihn an dieser Stelle nur hinausgestoßen haben und nicht schlugen oder gar gesteinigten, das wundert mich schon. Man, immerhin hat er zuerst über sie gespottet mit der Frage, wollt auch ihr seine Jünger werden? Und dann sagt einer sehr deutlich, dass sie offensichtlich einfach nur uneinsichtig und unlogisch waren, obwohl die Fakten doch ganz klar belegten, dass Jesus von Gott kam. Er, der Sehendgewordene, konfrontierte sie direkt mit dem hartnäckigen und sogar schon etwas peinlichen Unglauben. Ja, aber er hatte Glück. Sie hörten als Gegenargument nur noch den Hinweis, dass seine Behinderung seine eigene Sünde von Geburt an zeigt und sie stießen aus der Synagoge hinaus. Einfach mal weg mit dem Problem. Dieser Mann hat bei den Pharisäern durchaus geistlichen Scharfsinn gezeigt. Er hat aber seit seiner ersten Begegnung mit Jesus diesen noch nicht wieder getroffen. Er hat noch nicht mit seinem neuen Augenlicht gesehen. Schließlich, im letzten Abschnitt, kommen aber Jesus und der Geheilte wieder zusammen. lese den Rest des Kapitels ab Vers 35. Jesus hörte, dass sie ihn ausgestoßen hatten. Und als er ihn fand, sprach er zu ihm: Glaubst du an den Sohn Gottes? Er antwortete und sprach: Wer ist es, Herr, damit ich an ihn glaube? Jesus aber sprach zu ihm: Du hast ihn gesehen, und der mit dir redet, der ist es. Er aber sprach: Ich glaube, Herr, und fiel anbetend vor ihm nieder. Und Jesus sprach: Ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen, damit die, welche nicht sehen, sehend werden, und die, welche sehen, blind werden. Und dies hörten etliche der Pharisäer, die bei ihm waren, und sprachen zu ihm: Sind denn auch wir blind? Jesus sprach zu ihnen: Wenn ihr blind wärt, so hättet ihr keine Sünde. Nun sagt er aber: Wir sind sehend. Deshalb bleibt eure Sünde. Neben seinem physischen Sehvermögen bekommt er nun auch ein geistliches Sehvermögen geschenkt. Also dieser Blinde, dieser einst Blinde, nun sehend gewordene. Jesus stellt sich ihm als Gottes Sohn vor, an den es zu glauben gilt. Und der Mann nimmt diese Offenbarung Jesu an. Er sagt: Ich glaube, Herr, und betet ihn sofort an. Was hat dieser Mann für einen aufregenden Tag erlebt? Erst wird er spektakulär geheilt, dann bekommt er Stress mit den Pharisäern und wird aus der Synagoge rausgeworfen. Und jetzt darf er den Sohn Gottes ganz persönlich kennenlernen. Spätestens mit Vers 39 sehen wir, dass die Antwort, die der Geheilte vorhin in Vers 25 den Pharisäern gab, eine geistliche Dimension hat. Wir erinnern uns, er sagte: Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht. Eines weiß ich, dass ich blind war und jetzt sehend bin. Dieser Satz gilt nicht nur physisch für den Blindgeborenen damals, sondern galt und gilt auch heute im geistlichen Sinn für viele. Erinnern wir uns an uns selber. Wir haben alle mal ein Leben geführt, wo wir Jesus nicht gekannt haben. Ja, und vergleichen wir es mit dem, wie es jetzt ist, nachher. Es ist vielleicht nicht alles perfekt, aber ich hoffe, jeder von uns kann bekennen: Ich war geistlich blind und kann jetzt sehen. Das ist ein Vers, den wir uns gut merken können. Und das ist auch die dritte Position, die ein Mensch einnehmen kann. So wie der Blindgeborene die eigene geistliche Blindheit erkennt, ja, und sich an Jesus hängt. So sollte es sein im Leben eines Menschen, und sein Statement lautet dann wie in Vers 39: Ich glaube, Herr. Im letzten Vers fragten die anwesenden Pharisäer Jesus: Sind denn auch wir blind? Im vorletzten Vers. Und jetzt war ja wohl auch klar, dass es um geistliche Blindheit geht. Und ja, Jesus sagte den Pharisäern: Wenn sie ihre geistliche Blindheit eingestehen würden, dann träfe sie ihre Sünde des Unglaubens nicht. Aber sie beharrten darauf und behaupteten, sie wären sehend. Hier konnte es und kann es auch heute keine Hilfe geben. Wenn jemand einfach nicht glauben will, dann bleibt die Sünde bei ihm. Ja, zusammengefasst muss die Predigt wohl den Titel bekommen: Wie stehst du zu Jesus? Drei mögliche Positionen haben wir im heutigen Text gesehen. Die der ablehnenden Pharisäer, die sagen: Das kann nicht sein. Die Position der um Neutralität bemühten Eltern mit der Antwort: Das hat mit mir nichts zu tun. Und schließlich die eines dankbaren Geheilten, der sagt: Ich glaube, Herr. Dann wiederhole die Frage einfach nochmal: Wie stehst du zu Jesus? Amen.